So, wir wollen noch danken. Wir danken dir, Herr Jesus, dass das wahr ist. Du bist eine Sonne, die hineinleuchtet auch in die tiefsten Finsternis unserer Herzen hinein. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und jetzt wollen wir dich auch ganz herzlich bitten heute Morgen, dass du uns wirklich eine geistige Frische gibst, das zu fassen, was wir hören werden. Es ist ganz wichtig, Herr, dass wir uns nicht einfach in eine interessante Welt hineinbegeben, in das, was geschehen wird, sondern dass wir wirklich auch mit deinem Volk leiden, dass uns dein Volk auf der einen Seite tief erfreut, aber auf der anderen Seite auch eine Last ist, die uns ins Gebet treibt. Wir möchten, Herr Jesus, nur beides miteinander in uns aufnehmen und nicht einfach das Interessante nur und das andere wegschieben und gleichgültig weiterleben, was dein Volk anbetrifft. Und so wollen wir heute Morgen, Herr, bevor wir das hören, was wir hören werden, wollen wir ganz bewusst dein Volk segnen, Herr. Wir segnen es in deinem Namen, wohlwissend, Herr, dass dein Volk noch irrt und dass noch tiefe, schwere Sünde da ist. Aber wir wissen, Herr Jesus, dass du dein Volk liebst. Und deine Liebe kann nie vertrieben werden durch Sünde der Menschen. Und dafür danken wir dir, denn auch wir wissen selber persönlich um dieses Geheimnis. Amen.
Amen.
Achso, jetzt, ja. Ja. So, ich lese noch den Text für heute Morgen. Zacharia 14, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deine Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, von Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen, und ihr werdet fliehen, wie ihr vorzeiten geflohen seid, vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm.
Zu meinem dritten Vortrag unter dem jetzigen Aspekt Israel als Endzeitzeichen habe ich einen Text aus dem kleinen Propheten Zacharia Kapitel 14 gewählt. Es ist sicher das ja eine bekannte Textstelle. Es geht also hier um das Ende des sogenannten bösen Äons. Und dieses Ende wird von einem dramatischen, großen Weltkrieg gekennzeichnet sein. Das haben wir hier vernommen. Da steht also im Gegensatz zu Zacharia 14 dann alle Nationen. Ich habe gestern den Akzent auf den Taumelbecher Jerusalems gelegt. Da ist zunächst von den Nationen ringsum die Rede. Dann aber auch in 12 ist die Überleitung hin zu dem, was in Zacharia 14 steht. Ob dazwischen eine Zeitspanne liegt, können wir nicht sagen. Ob dieser Krieg, der sich im Nahen Osten noch vollziehen wird, schon Auslöser des letzten Weltkrieges sein wird, kann man nicht genau sagen. Ich bin allerdings der Meinung, dass dazwischen doch noch eine Zeitepoche liegt. Und wiederum geht es auch hier in Zacharia 14 um Jerusalem. Also die Stadt, die im Brennpunkt der politischen und heilsgeschichtlichen Ereignisse steht, ist Jerusalem. Kontra Babylon. Das eine ist die erwählte Stadt Gottes und das andere, Babylon, steht für ein gottwidriges System. Wir wissen das ja aus der Urgeschichte. da die Menschheit noch eins war, sich ein Zeichen setzen wollte, in frommer, religiöser Eigensucht ein großes Gebäude errichten, angeblich bis an den Himmel heran. Das ist die Hybris des Menschen und heute wird das sich mit anderen technischen Mitteln genauso vollziehen, nicht mehr in einem solchen Bau, aber viel gravierender. Und es wird so sein, dass die Technik am Ende auch dem großen Fürsten und Gott dieser Welt dienen wird und der letzte Antichrist wird dann zu diesem Kriege mobilisieren. Das ist die eine Seite, ich werde das im Einzelnen noch ausführen, und das andere in Verbindung damit ist die Rettung des Überrestes aus Israel, Juda, die Errettung Jerusalems aus einer großen Drangsal heraus. Und liebe Geschwister, das dürfen wir gleich schon sagen, ich habe es gestern angedeutet, es ist das, was sich im Nahen Osten vollzieht, noch nicht das Enddrama. Immer wieder gibt es ja dort diese schaurigen Ereignisse, wenn sich Selbstmordattentäter in die Luft jagen oder Israel dann auch wieder so reagiert, dass auch da leider unschuldige Menschen ums Leben kommen. Nicht? Es ist eine Eskalation der Gewalt. Aber hier wird dann auch deutlich, Gott greift dann selber ein in diesen Krieg, wie wir es gestern Abend auch schon gehört haben, durch den Kriegsminister Michael. Ich unterscheide immer, Gabriel ist der Informationsminister, ja, also ein großer Engel im Auftrage Gottes und hier haben wir es wieder mit dem Kriegsminister zu tun. Michael greift selber ein und wer wird den letzten Krieg gewinnen? Gar keine Frage. Aber es ist schon erstaunlich, liebe Geschwister, wenn Sie mal heute die Frechheit von Satanisten hören. Es ist ja so, dass ganz offenkundig ja, der Satanismus immer mehr zunimmt. Und zwar auch so offen, dass bewusst hier Satan propagiert wird und man gegen Jesus Christus und den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus angeht. Also das alles sind schon gewisse Anbahnungen. Ich will also auch nur die Perspektiven aufzeigen und dann hängt das zusammen mit dem Kommen des Messias zu Israel auf den Ölberg. Das haben wir hier gehört. Ist also auch so zu differenzieren, wie das gestern Abend Bruder Schäfer getan hat, im Blick auf die verschiedenen Auferweckungen. Wir müssen also auch unterscheiden zwischen dem Kommen des Herrn zur Gemeinde, da ist die Begegnung in den Lufthimmeln, da wo Satan noch die Herrschaft hat. Und erst wenn das geschehen ist und Satan hier auf diese Erde gestürzt wird und die letzte 70. Jahrwoche beginnt, dann kann also zum letzten Krieg gerüstet werden und dann wird der Herr kommen mit den Heiligen. Und wer ist das? Die Gemeinde. Das ist zunächst einmal dieses Programm. Ich werde das im Einzelnen jetzt nochmal ausführen. Ich weiß, es steckt eine Menge da drin, aber wir haben gestern Abend ja auch schon vieles zu dieser Situation gehört. Ich möchte nochmal etwas sagen über die Bedeutung des prophetischen Wortes. Sowohl in den großen Propheten wird das aufgezeigt, als auch in den kleinen. Dann haben wir die Endzeitreden Jesu und müssen auch da differenzieren. Er ist ja nur gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Hat also auch die großen prophetischen Linien primär für Israel und die Endzeit, die Gerichte im Blick auf Israel dargestellt. Das Geheimnis der Gemeinde ist den Aposteln in Sonderheit dann dem Apostel Paulus geoffenbart worden von dem erhöhten Christus. Ist derselbe Herr. Aber Gott als weiser Pädagoge bietet nicht alles auf einmal an, da wird differenziert. Und das ist also wichtig zu wissen. Und ich würde jetzt hier im Blick auf Prophetie noch einmal auch unterscheiden, damit wir nicht Spekulationen, Sensationen, fragwürdigen Methoden der Futurologie anheimfallen, wie das ja heute geschieht, auch Horoskope. Und was für Methoden, Karten lesen, pendeln. Leider wird das bis sogar in die Schulen hinein propagiert. Ich habe jetzt ein Gespräch gehabt mit einem Elternpaar, wo das Kind aufgefordert wurde, in der Schule mitzupendeln. Und es hat bewusst widerstanden und vom Wort Gottes her gesagt, nein, das mache ich nicht. Und man muss sich mal vorstellen, im Religionsunterricht, ja, Und dann aber hat der Religionslehrer gesagt, alle Achtung, hat sich mit dem Mädel unterhalten, es hat dadurch nicht eine schlechtere Note bekommen. Aber sehen Sie mal, das sind all die Tendenzen und das müssen wir immer wieder sehen. Was führt denn hin zu dieser Entwicklung? Darauf werde ich im Einzelnen auch eingehen. Wir brauchen also das Licht des prophetischen Wortes, 2. Petrus 2, 19 bis 21. Und da wird das ausgeführt, dass alle Weissagungen von Gott inspiriert sind. Wir können also nicht entmythologisieren, nicht mit einer historisch-kritischen Methode an die Bibel herangehen. Mein Professor der Theologie hat wenigstens schon gesagt, nicht wir haben das Wort Gottes zu kritisieren, sondern das Wort Gottes uns. Wenngleich er selber auch relativ liberal war. Und wir müssen auch prüfen, wir haben es heute Morgen ja in der Losung gehört. Aber ehe wir die Geister prüfen können, liebe Geschwister, all das prüfen, was im Wort steht, müssen wir uns selber prüfen. Nummer 1 ist nach 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch selber, ob ihr im Glauben steht. Wer das nicht tut, kann die Geister auch nicht prüfen. Dann kommt das Prüfen aller Dinge, prüfet alles, aber konstruktiv und das Gute behaltet. Und dann prüfet die Geister. Nicht, das steht doch als Befehl da und wer das nicht tut, wird der schuldig. Ja, ich kann nicht einfach sagen, na Gott ist die Liebe und jetzt Lehre wollen wir nicht. Ja, wir dürfen nicht dauernd warnen, das ist zu negativ. Paulus tut das ständig, ihr lieben Geschwister. Und ich habe auch innerlich immer wieder den Auftrag, darauf hinzuweisen. Denn wenn das Licht, das prophetische Licht an einem dunklen Ort leuchtet, dann muss ich doch auch charakterisieren, was ist denn der dunkle Ort, sonst brauche ich doch kein Licht, oder? Was nützt es, wenn ich am Tage da so eine Funzel anzünde, nicht? Ich brauche das Licht des prophetischen Wortes. Und da ist immer wieder wichtig, dass wir erkennen, es gibt eine Prophetie für Israel, für die Völkerwelt und für die Gemeinde. Und diese Prophetie war verhüllt bis nach Pfingsten, als der Apostel Paulus das Geheimnis der Gemeinde, das Geheimnis des Christus, das Geheimnis seines Willens geoffenbart hat. Und da müssen wir dann forschen. Und liebe Geschwister, da möchte ich auch noch mal etwas sagen. Da geht es dann nicht mehr um Zahlen und äußere Fakten bei Paulus. Rechnen immer im Blick, wie wir es gestern gehört haben, auf Israel. Wer rechnet in der Gemeinde, scheitert. Leider haben auch begnadete Gottesmänner das ja getan und sind da leider in dieser Prognose gescheitert. Ich darf es nochmal sagen, prüfen Sie mal, bei Paulus finden Sie keine einzige Zahl im Blick auf das Kommen Jesu zur Gemeinde. Da finden Sie auch kaum äußere Zeichen, wie in den Endzeitreden Jesu, nicht? Da geht es um Kriege, da geht es um Naturkatastrophen, da geht es um Hungersnöte, da geht es eben um äußere Signale. Warum? Weil Israel ein Volk ist, das auf dieser Erde und sogar noch auf der neuen Erde eine Vorrangstellung hat. Die Gemeinde hat eine himmlische Berufung, ist gesetzt, den Kosmos und die Welt zu richten. Und die Engel zu richten. Sie wissen beispielsweise, dass die Zeugen Jehovas auch gerechnet haben, ebenso wie die siebenten Tages-Adventisten. Interessant, die haben die Zahl, die gestern Abend genannt wurde, zumindest eine Zahl daraus, zu einer Jahreszahl erhoben. Man kann doch nicht ohne weiteres, wie das da geschehen ist, die Tageszahlen gleich Jahreszahlen setzen. Und dann fangen die an zu rechnen, dann wird es immer etwas schwierig, nicht? Von wann wird gezählt, ja? Es ist jedenfalls die Zeit, da der Befehl ausging, Jerusalem wieder aufzubauen. Und da sind die Daten nicht ganz eindeutig. Jedenfalls kann man von daher im Blick auf die danielschen Jahrwochen rechnen. Nur eins, das Geheimnis der Gemeinde ist nicht zeitlich einzuordnen. Aber ich sage dennoch, seit es einen Staat Israel geht, heißt es, Achtung, das ist ein Zeichen an der Weltenuhr Gottes. Unser Bruder Arthur Muhl, der oft hier gesprochen hat und auch in Arosa, hat immer wieder gesagt, du kannst dich erinnern, Konrad, es ist so, die Uhr, die heilsgeschichtliche Uhr, tickt wieder im Blick auf Israel. Wann die Stunde 12 ist, vermag keiner zu sagen. Und deswegen müssen wir da vorsichtig sein. Die Zeugen Jehovas haben sich übrigens mit der Jahreszahl 1914 ganz weit herausgewagt. Interessant ist dann, als das Ereignis der Wiederkunft Jesu nicht geschah, wie man argumentiert hat. Wissen Sie das? Ja? Die haben gesagt, das ist nun in der unsichtbaren Welt geschehen. Da hat Jesus Christus den Thron eingenommen, da ist das Entscheidende passiert. Also wenn ich die Wiederkunft Jesu verkündige und eine Jahreszahl angebe, uns trifft nicht ein, eindeutig nach der Bibel, falsche Prophetie. Denn wenn ich rechne, kann ich auch nicht den Zeitverzug einplanen, wie es dann auch noch geschieht. Nicht? Denn dann muss ich das Rechnen ganz lassen. Ich kann doch als Mathematiker auch nicht sagen, ja, jetzt eine ganz einfache Rechnung, 5% von 84 ist so viel, naja, man kann noch ein paar Prozent dazulegen, nicht, wenn es nicht ganz stimmt. Also, hier geht es wirklich um die Gleichheit im Sinne der göttlichen Prophetie. Und da hat der Jesus ja den Jüngern in den Endzeitreden Jesu einiges gesagt. Als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das alles sein, diese Endzeitereignisse? Was ist das Zeichen deiner Ankunft und die Vollendung des Zeitalters? Das sind drei unterschiedliche Aspekte, die wir auch beachten wollen. Und ich darf nochmal sagen, hier geht es um die Wiederkunft Jesu. Ist ja interessant, dass auf dem Ölberg ja genau dieses Gespräch stattfand. Und dorthin, das haben wir gelesen in Sacharja 14, kommt der Herr wieder. Und zwar dann mit Macht und Herrlichkeit, sodass alle das dort sehen werden. Wenn die Gemeinde entrückt wird, das ist die Auffassung der meisten Ausleger, und der stimme ich zu, ja, geschieht diese Entrückung nicht für alle sichtbar. Und, liebe Geschwister, es muss auch nicht ein dramatisches Ereignis vorhergehen. Ich wage zu sagen, aufgrund der Erfüllung der Zeichen, die in den Briefen der Apostel stehen, ist vor allen Dingen der Abfall vom Glauben und die Verführung bereits so weit fortgeschritten, dass unser Herr wiederkommen kann. Der erste Zeuge für eine sogenannte Entrückung ist der Henoch. Der siebte, interessant, nicht der sechste, sechs ist die Zahl des Menschen, siebten die Zahl der Erfüllung, der Vollendung, ist der Henoch. Da war kein dramatisches äußeres Ereignis. Es gibt nämlich viele Ausleger, die sagen, die Gemeinde muss durch die Trübsal hindurch, von der hier auch die Rede ist, ja. Was dann mit all denen, die in den vergangenen Jahrhunderten gelebt haben? Die Drangsal um Jesu willen, um des Zeugnisses für Christus willen, ist etwas anderes als das, was in der großen Trübsal passiert. Das ist Gericht. Und da müssen wir schon differenzieren. Dass wir wie ein Henoch mit Gott Schritt halten. Dass wir wissen, wozu wir erwählt und berufen sind. Und es heißt eindeutig im Blick auf dieses Kommen, denn wie der Blitz ausfährt von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Matthäus 24, Vers 27. Und jetzt damit wollen wir uns befassen mit einem Zeichen nach Matthäus 24, 37. Wie die Tage Noahs waren, so wird auch sein die Ankunft des Menschen, also des Menschensohnes, des Messias. Es gibt ja viele, die sagen, es wird gewaltige Erweckungen geben, das Reich Gottes wird hier auf Erden aufgerichtet, das ist ja die Theologie Roms, seit Augustin de Civitate Dei, also seit der Zeit wird der Gottesstaat auf Erden aufgerichtet und wenn eben alle Völker christlich sind. Der Papst wollte ja schon ums Jahr 2000, ja, unserem Herrn ein großes Geschenk machen, die Menschheit quasi als Christenheit dem Herrn übergeben. Das ist Illusion, das geht, ich muss es leider sagen, in die andere Richtung. Wie es zur Zeit Noahs war, wie es zur Zeit Sodom und Gomorras war, das sind zwei typische Vorabschattungen im Alten Testament. Und wie war es denn, und da müssen wir ja hellhörig werden, zur Zeit von Sodom und Gomorra, was war denn die Hauptschuld? Sodomie, Homosexualität. Und genau das wird heute sogar sanktioniert, theologisch wird das von der Bibel her angeblich begründet. Du kannst lieben, wie auch immer, welche Perversion, nicht? Ja, wenn es auch gleichgeschlechtlich ist. Da heißt es, prüfet wirklich die Geister. In Römer 1 und 2 wird ja darauf hingewiesen, dass das Gott ein Greuel ist. Und das wird wieder göttliche Gerichte hervorrufen. Das müssen wir immer wieder sehen. Darum die Frage für uns, die Frage nach dem Wohin. In Faktum gab es dazu einen ausgezeichneten Artikel. Der Autor fragt, wohin gehen wir denn? Die Bibel ist das einzige Buch, das nicht nur die Frage nach dem Woher und dem Weshalb beantwortet. Sie zeigt auch die Ereignisse auf, die zeitlich vor uns liegen. Die Bibel kann das nur, weil es ein göttliches Buch ist. Und weil dieser Gott, der Urheber der Bibel, nicht dem Chronos, also der Zeit, unterworfen ist, sondern außerhalb von Raum und Zeit steht. Und darum geht er der Frage nach, leben wir in der Endzeit? Das Thema Globalisierung, auf das ich auch eingehen werde, dann die große Trübsal, von der hier in Sacharja 14 die Rede ist. Nun, wir wollen auf einige Zeichen der Zeit achten. Und für mich ist das, was in der Versuchungsgeschichte Jesu in Lukas 4 exemplarisch vorgeführt wurde, auch ein Hinweis auf das Endzeitgeschehen. Ich habe in Gnade und Herrlichkeit mal einen Artikel zu dieser Thematik verfasst, und zwar die Versuchung Jesu und die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und dann wird ja deutlich, was ist denn das? Weil eben Satan, der Versucher, damals an Jesus Christus herantrat und es dabei um drei Fragen ging. Ja? Das erste war die Brotfrage, also im weiteren Sinne die Wirtschaftsfrage. Das zweite, die Wunderfrage, stürze dich doch herab von der Zinne des Tempels und dann werden sie dich als Messias annehmen. Ja? Die Wunderfrage wird also zum Schluss vom Gegenspieler Gottes ausgelöst, auch nach 2. Thessalonicher 2. Ja? Und das dritte ist die Machtfrage. Und das ist eine ganz entscheidende Frage, die Machtfrage heute in Politik, in Wirtschaft und leider auch in der Religion. Ich will auf die ersten beiden, die Frage der Wirtschaft, der Globalisierung dort und dann nachher die Machtfrage nur kurz eingehen, mich mehr auf den anderen Bereich noch beziehen, auf die religiöse Frage. Sie wissen ja, dass der emeritierte Professor Kühn, ein Katholik, die Frage nach dem Weltethos gestellt hat. Ähnlich so wie der Bruder von unserem früheren Bundespräsidenten von Weizsäcker, der Physiker, ja, Karl Friedrich von Weizsäcker, er ebenso auf diese Frage eingeht im Sinne eines sogenannten konziliaren Prozesses. Und da wird betont, dass ganz entscheidend die Religionen mit zum Frieden beitragen können und damit im Zusammenhang mit der Globalisierung politisch und wirtschaftlich ein entscheidender Faktor bilden. Und ich habe den Eindruck, das ist auch so. Wirtschaftlich, nun dazu braucht man nicht allzu viel zu sagen, nimmt die Globalisierung immer mehr zu. Ja. Zusammenschluss von großen Firmen, das Finanz- und Bankenwesen wird sehr stark gesteuert. Und es ist da die Frage, ein anderer Artikel in Faktum, ich nehme an, einige kennen diese gute Schweizer Zeitschrift, da behandelt diese Zeitschrift eine Frage, die Ziele der Freimaurerei. Es ist schon so, wenn man mal einiges darüber liest, ich habe mich auch mal damit befasst, es ist schon eine ganz dunkle Machenschaft. Und bis hinein, leider in den Vatikan, ja, gibt es diese Verquickung. Bis hinein in die politischen Spitzen. Wir müssen also da Acht geben, dass da Mächte und Gruppen ein Interesse haben, eine Globalisierung zu inszenieren, und nicht ganz unbeteiligt ist der ehemalige letzte sowjetische Präsident Gorbatschow. Ja. Achten Sie also immer mal wieder darauf, wenn da von einer Weltregierung gesprochen wird, gerade Gorbatschow fordert das. Ein ehemaliger belgischer Ministerpräsident hat den Ruf nach dem starken Mann, der endlich das Zepter der Weltregierung in die Hand nimmt, laut werden lassen. Das sind alles einige dieser Tendenzen. Wir wissen, es wird so kommen. Und, liebe Schwester, es muss ja so sein, dass sowohl politisch als auch wirtschaftlich als auch religiös sich hier etwas anbahnt. Das geht ja nicht von heute auf morgen. So ähnlich wie Hitler nicht von einem Tag zum anderen an die Macht kam, sondern dass hier in Deutschland eine gewisse Vorbereitungszeit benötigte. Ja, er kam quasi so in ein bereitetes Nest hinein, sodass seine Parolen bei 80-90% der deutschen Bürger wirklich auf ein offenes Ohr stießen. Ich habe das ja selber miterlebt. Ich war als Hitlerjunge, wie begeistert wir waren, obwohl ich aus dem gläubigen Elternhaus kam. Es gab aber keine Warnung, auch nicht von der Gemeinschaftsbewegung, da wo ich drin stand. Ja? Wir kriegten Kinderblätter mit dem Führerbild vorn drauf. Und dass ich dann in der HJ einen Fanfarenzug und Spielmannzug geführt habe und sportlich tätig war, ja, ich habe das nicht durchschaut. Hinterher sind mir erst die Augen aufgegangen. Aber so wird das sein. Faszinierende Angebote werden dort kommen. Und im wirtschaftlichen Bereich, na, wenn die Misere groß ist, das Nord-Süd-Gefälle immer mehr zunimmt, trotz all der vielen Wirtschaftskonferenzen, ist es doch so, ja, dass das oberste Drittel doch immer wieder noch reicher wird und die, die am Rande des Existenzminimums leben, nicht genug zu essen haben. Es wird so kommen. Ich will mich aber hier, wie ich es angedeutet habe, sehr stark doch nochmal mit der Frage des Religiösen befassen. Denn das ist für mich die ganz entscheidende Frage. Denn in 2. Timotheus Kapitel 3 heißt es ja, dass der Endzeitmensch ja religiös sein wird. Aber die Menschen haben eine Scheinfrömmigkeit, eine gewisse Form. Der größte Teil der Menschheit ist religiös, eingebunden über 1 Milliarde Menschen in den Islam, über 1 Milliarde Menschen ja in den christlichen Glauben, dann Hinduismus, Buddhismus, das alles ist ein Faktum. Die Menschen sind religiös, weil ihre Sehnsucht auch noch irgendwie im Sinne des glimmenden Dochtes dahin geht, eine Begegnung mit Gott zu haben. Aber das Angebot heute ist im Sinne, ich gebrauche das Schlagwort mal, New Age, mehr Selbsterlösung. Und da müssen wir die Frage stellen. Selbsterlösung oder Erlösung durch Jesus Christus? Das ist eine komplexe Bewegung, die auch mit der Esoterik sehr stark in Verbindung steht. In der können übrigens alle Strömungen und Ideologien ihren Platz haben, wenn sie nur esoterisch, mystisch und ganzheitlich sind. Alle okkulten, spiritistischen, transzendenten, medialen, mystischen, mythologischen Richtungen, transzendentale Meditation, Yogaübung, all das passt da hinein. Das geht ja bis in die Medizin. Als meine Frau jetzt neulich meiner Ärztin war, brachte sie da ein Prospekt mit. Also ich war sehr erstaunt, was da alles angeboten wurde. Meditative Übungen, Tänze auf entsprechender Basis, das alles soll das Selbstbewusstsein des Menschen stärken. Selbsterlösung. Und darum fragt man sich, wie kann ein Dalai Lama, der die Reinkarnation predigt, wie kann der auf dem Kirchentag der am meisten gefeierte Mensch sein, weil die Leute nicht mehr prüfen können. Ich habe das hier auch schon mal erzählt. Ich bin, als ich von einem Dienst in Frankfurt kam, dort in Frankfurt in den ICE gestiegen bis Stuttgart, und da saß mir gegenüber ein sehr freundlicher, netter Herr. Er kam sogleich mit mir ins Gespräch und stellte sich heraus, er war Anthroposoph, also auf die Philosophie von Rudolf Steiner hin orientiert. Und wir haben bei uns im Remstal in Winterbach eine große anthroposophische Schule mit etwa 1000 Schülern. Und dann hörte ich, dass seine Enkelkinder dorthin gingen, und dann hat er von seinem Glauben erzählt. Ich habe erst mal zugehört. Und dann habe ich eingegriffen im Blick auf diese Reinkarnation und habe ihm die lebendige Hoffnung, die ich habe, in Christus verkündigt. Ich habe ihm gesagt, wenn ich hier abscheide, habe ich die Gewissheit, bei Christus zu sein, weil ich jetzt schon in ihm lebe. Und nicht, dass ich, wer weiß, wie in irgendeiner Form mal wiederkomme. Manche gehen ja sogar so weit, ja, dass man noch irgendwie in der Botanik vielleicht als Salatkopf wiederkommt, nicht? Stellen Sie sich mal so einen Irrsinn vor. Und das wird von vielen geglaubt und geduldet. Nicht? Es geht hier bei all diesen Prozessen um das Hinterfragen der Bewegungen, der Geister, die dahinter stecken. Dieser mystische Geist wird immer mehr zunehmen. Darum, liebe Geschwister, und jetzt wird es noch ein bisschen enger im Blick auf uns, müssen wir auch fragen, was geschieht denn heute bei uns in der Allianz im Blick auf die ökumenischen Prozesse. Ich darf nochmal sagen, es geht nicht um die Beurteilung Einzelner, die in der katholischen Kirche stehen oder überall in den Kirchen, sondern es geht mir um die Tendenz. Was zum Beispiel im Gnadauer Verband, ich komme aus der Gemeinschaftsbewegung, habe selber dort mit Pastor Pagel in einem großen Zelt vor 1000 Jugendlichen schon sprechen dürfen. Ich habe diese Heimat geliebt und bin auch jetzt noch in einer Gemeinschaft im Brüderbund. Aber ich kann die Tendenzen nicht mehr mittragen. Theater, Pantomime, all diese äußeren Methoden. Und die Grenzen werden leider verwischt. Ich habe hier ein Büchlein, ich weiß nicht, wer es kennt. Alle in einem Boot, von einem Religionspädagogen, unter dem Aspekt Ökumene und der Preis der Einheit. Ich will Ihnen nun mal aus dem Inhaltsverzeichnis so ein paar Thesen vorstellen. Erstens, was das Wort Ökumene ja bedeutet. Ökumene zwischen Zeitgeist und katholischer Vereinnahmung. Ökumene auf allen Ebenen bis hin zum Synkretismus, das heißt Religionsvermischung. Synkretismus ist dieses Fremdwort. Ökumenische Bewegung auf dem Wege zur Welteinheitsreligion, das ist eine Frage. Wenn es gleich auch in dem Weltkirchenrat große Probleme gibt, aber das verspüren Sie ja, auf der untersten Ebene ist ein Drang dort, ja, nach Ökumene. Wir haben bei uns am Ort einen gläubigen Pfarrer. Jetzt war eine liebe Bekannte von uns, die oft unsere Mutter besucht, da und sagt, ich kam nicht mehr mit an dem Sonntag, da war ein Gottesdienst im Freien. Da hat eine katholische Pastoralreferentin auch einen Teil dieses ökumenischen Gottesdienstes bestritten. Jetzt hören wir mal auf das Säuseln des Windes und achten darauf, wie das bei uns innerlich Geistbewegungen auslöst. Jetzt achten wir mal auf das, was sich in uns vollzieht. Typisch esoterisch. Da habe ich auch, ich bringe ja einfach mal so ein paar Beispiele, weil ich ständig mit sowas konfrontiert werde. Ja, bei der Einschulung meiner Enkelin, die jetzt daheim ist, ins Gymnasium erlebt, in einem ökumenischen Gottesdienst. Der erste, den ich mal so mitgekriegt habe. Also was der evangelische Pfarrer da losgelassen hat, war traurig, ganz traurig. Ich meine, ich kann als Pädagoge verstehen, dass man auf die Schüler zugeht. Aber wenn man dann so eine Art Mandala-Zeichnung anfordert und dann sagt, so, jetzt lauschte mal in euch, dann ist das wieder der gleiche mystische Geist. Diese Tendenz nimmt zu, und ich muss Ihnen auch noch ein Beispiel sagen. Leider hat unser württembergischer Bischof in Stuttgart, der ausgezeichnete Bibelarbeiten geschrieben hat, ja, sich für diese Ökumene verschrieben. Er ist der zweite Mann nach dem
Kardinal Kasper in Rom, der für die Ökumene wirbt. Und er hat jetzt, ist noch nicht so lange her, bei uns in Winterbach einen Vortrag gehalten. Situation der Kirche, es ging also fast nur um Kirche, Organisation, Ökumene und hat also für die Ökumene geworben. Und dann anschließend fragen, ich bin aufgestanden, ich kann es dann doch nicht lassen. Habe gesagt, sagen Sie mal, Herr Bischof, hat sich der Luther geirrt, als er die vier Sola herausstellte, allein aus Glauben, allein die Gnade, allein Christus, allein die Schrift, oder hat sich die katholische Kirche geändert? Er meinte, die katholische Kirche hätte sich geändert. Stimmt das? Also so, in dem Sinne, keine Inquisition mehr, das ist sicher. Ne? Und so wie die Renaissance-Päpste gehurt haben, gemordet haben, das ist leider Tatsache, ich habe ein Buch dazu, ich erforsche das immer wieder, ne? Das ist nicht der Fall. Aber in der Lehre ist es noch gefährlicher geworden. Und das ist ja das Schlimme. Wissen Sie, was auf der Papstkrone draufsteht? Ich übersetze es Ihnen mal aus dem Lateinischen. Gottes unfehlbarer Stellvertreter auf Erden, erstens. Zweitens, der König aller Regenten auf Erden. Und drittens, der Vater aller Völker auf Erden. Das steht lateinisch auf der Tiara der Papstkrone. Sehen Sie, und wenn dann, jetzt in der letzten Nummer von Idea ging es ja um den Papst, Pro und Contra, nicht? Es gab auch Leserschriften dazu. Es geht ja gar nicht um den Mann, der wahrscheinlich moralisch, ethisch ja besser steht als viele protestantische Theologen im Blick auf Abtreibung, im Blick auf Homosexualität und was alles kommt. Ne? Aber das ist eine andere Ebene. Es geht um die Glaubensfrage, liebe Geschwister. Darum heißt es hier, prüfe die Geister. Und da wird sich einiges entwickeln, und weil wir nochmal beim Papst sind, Sie wissen ja, dass er eine Ökumene selbst über das Christentum hinaus betreibt. Er hat zum Beispiel ja in Syrien beim Betreten einer Moschee den Koran geküsst. Das Bild ist, ja, das ist um die Welt gegangen. Und in Assisi, dieses Jahr wieder, schon 1986, hat er Vertreter aller großen Religionen geholt, damit sie gemeinsam den Frieden propagieren. Sie haben diesmal nicht, weil er viel Kritik gekriegt hat, zusammengebetet, aber was nützt es, wenn sie in getrennten Räumen beten? Aber selbst auch in New York nach dem Attentat auf dieses World Trade Center gab es diese Gebete, und da war der George Bush auch dabei, Gebete aller Religionen. Nun würden Sie sagen, sicher, das ist besser, als wenn sie sich hart bekriegen. Aber die Bibel sagt ganz eindeutig, hier geht es nicht um das ständige Dialogisieren, was man will, sondern es geht um ein klares Christuszeugnis. Hat nicht unser Herr selber immer wieder sein Zeugnis bis auf die Spitze getrieben? Er hatte viele Nachfolger, ja, und dann muss er sagen, wer nicht mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der hat kein Teil an mir. Ist das ein Wort? Ha, da würden die sagen, ach, so kann man doch heute nicht mehr reden. Und er hat bewusst die Trennung durch das scharfe, zweischneidige Schwert des Wortes Gottes hervorgerufen. Er hätte ja auch, als er die tausende speiste, sagen können, jetzt machen wir endlich mal einen Jesusmarsch und ziehen vor das Synhedrium, also vor den Hohen Rat, um zu zeigen, wie viel Anhänger ich habe. Das macht er nicht, er geht in die Stille. Und liebe Schwester, wenn wir das Ende ansehen, der Herr, wegen dieses mutigen Zeugnisses, endet am Kreuz. Und wie war es bei Paulus? Alle, die in Asien, in der Provinz Asia, haben ihn verlassen. Er war zum Schluss fast allein. Die sind nicht von dem Glauben an Jesus alle abgefallen, aber von der klaren christozentrischen Botschaft, der Gemeindebotschaft, wo es darum geht, dass unser Herr eine Auswahl hat, die sein soll zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Sicher müssen wir festhalten, und ich will fortfahren, damit wir in der letzten Viertelstunde noch diese dramatischen Ereignisse da von Harmagedon auch einbeziehen. Aber mir erscheint es wichtig, dass wir die Gegenwart analysieren und prüfen, liebe Geschwister, damit Sie den Durchblick nicht verlieren. Ich verstehe, dass die Sehnsucht der Menschen generell ist auf Frieden ausgerichtet, auf Harmonie, im Innersten. Aber das kommt nur durch Christus und seinen Frieden. Ich kann verstehen, dass Friedensverträge immer wieder auch zwischen Israel und der PLO abgeschlossen werden. Sicher, jetzt differenzieren wir im Blick auf die Völkerwelt. Das Ersehnte wird kommen, wie es heißt. Die Suche nach dem Besten der Nationen wird einmal eine Erfüllung finden. Aber erst, wenn der Erstlingssohn der Völker zurechtgebracht ist, das ist Israel, wird die Völkerwelt kommen. Das ist das Programm Gottes hier, nicht vorher. Darum singt der Psalm 72 ein Loblied auf den Friedenfürsten und sein Reich. Andererseits fragt Jesaja 59, Vers 8, kennen Sie den Weg des Friedens? Das ist die Frage. Kennen wir den Weg des Friedens? Und das hängt mit einem Geheimnis zusammen, und das wird hier auch nochmal aufgezeigt in Sacharja 14. Erst wenn der Friedefürst kommt, wird Gott sich verherrlichen. Aber weil es nun so ist, dass Israel erstmal den Falschen annimmt, das müssen wir auch sehen, vor allen Dingen in der letzten 70. Jahrwoche wird das deutlich. In den ersten 3,5 Jahren zeigt dieser angebliche Friedefürst, der letzte Weltenherrscher, ein ganz anderes Gesicht. Er schließt mit Israel einen Vertrag. Der Jesus sagt, ihr werdet einmal einen anderen in meinem Namen annehmen. Also kann der nur, es kann kein Moslem sein, ne? Ja? Kann der nur irgendwie jüdisch orientiert sein. Und es wird eine Zeit sein am Anfang, wo angeblich das, was in 1. Thessalonicher 5 steht, eintreten wird. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Ja, ist die Sehnsucht der Menschen, und der wird, dieser letzte Weltenherrscher wird ihnen das versprechen. Aber dann gibt es doch noch manche Probleme, auch interne Auseinandersetzungen. Und Israel ist nicht nur heute, sondern wird vor allen Dingen in der letzten Phase dieses bösen Äons der ganzen Welt und dem Antichristen doch ein Dorn im Auge sein. Das ist das Problem. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen auf die Entwicklung Babylons eingehen, aber das hängt eng damit zusammen. Das ist die widergöttliche Entwicklung. In Babylon gab es also auch Okkultismus, Götzendienst und vor allen Dingen auch eine enorme wirtschaftliche Macht enthüllt sich da. Diese letzte große Stadt Babylon, die geht ja unter, ist eine Wirtschaftsmacht sondergleichen, sodass alle Kaufleute der Welt jammern. Da haben wir wieder diese Einheit Wirtschaft, Politik und auch Religion. Das Ziel, und jetzt komme ich nochmal auf die Versuchungsgeschichte Jesu zurück, ist dann im Sinne der Machtfrage und der religiösen Frage, einmal möchte Satan erleben, dass er durch den Antichristen und den entsprechenden Propagandaminister, den falschen Propheten, das wird so initiiert, göttliche Anbetung erfährt. Das hängt dann mit der Zahl 666 zusammen. Da haben ja auch schon viele spekuliert, was das sein soll. Für mich ist das mathematisch gesehen, ist die Summe von 1 bis 36, 36, 6 ins Quadrat, also die 6 steckt immer da drin. Es ist der Spitzenmensch. Den wird die Gruppe, die Menschheit dann erkennen, vor allen Dingen die das Wort Gottes lesen, das ist er. Wenn es soweit ist. Für die Gemeinde, denke ich, wird das nur anfänglich der Fall sein. Und da müssen wir jetzt wieder differenzieren. Wenn die Gemeinde entrückt ist, dann wird vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der Jahrwoche durch den Antichristen das wahre dämonische Gesicht deutlich. Aber merken Sie, dass da selbst dann durch ein Wunder der Antichrist, nachdem er die Todeswunde erhält, wieder heil wird? Satan, der große Nachäffer, ist in der Lage, selbst ein Auferstehungswunder zu produzieren. Dann aber, nachdem er diese Machtkonstellationen erreicht hat, ist er rigoros. Und das ist eben immer das zwielichtige Bild des Verführers. Erst glänzend, religiös, erst nach oben und dann kommt die Katastrophe. Und da wird Gott selber eingreifen. Es wird zu einem letzten Kriege kommen. Und da haben wir ja auch schon die Vorbereitung, nicht? Die UNO, die aus allen führenden Repräsentanten der Nationen entsprechende Truppen zusammenstellt, haben wir ja im Golfkrieg erlebt, im Irakkrieg war das noch wieder ein bisschen anders, da haben die Amerikaner und die Engländer das für sich allein ausgemacht, aber die UNO wird wieder beteiligt. Es wird so sein nach Sacharja 14, dass der letzte Krieg kommen muss. Und das ist der schlimmste, der übertrifft bei Weitem das, was wir im Ersten und Zweiten Weltkrieg hatten. Ich kann Ihnen leider keine andere Perspektive geben, aber wir werden noch zum Schluss auch mutmachende Worte hören. Es kommt zu dieser dramatischen Entwicklung, wie wir es hier hören. Es wird also Jerusalem nochmal zu einem Teil erobert. Ja. Plünderungen entstehen, Weiber werden geschändet. Es ist leider noch nicht das Letzte, was Israel erlebt hat. Der Holocaust wird sich nochmal wiederholen. Woran liegt das? Weil Israel noch nicht für den Friedensplan Gottes generell bereit ist. Und es gibt eine Regel im Sinne der Bibel, kein Heil ohne Gericht. Und die Gemeinde ist die einzige, die durch Selbstgericht das Opfer Jesu Christi annimmt, sich durchlichten, durchrichten lässt und damit das Heil in Christus erfährt. Israel muss leider, bis auf wahrscheinlich einige messianische Juden, einige, die zum Leib des Christus gehören, Israel muss durch dieses Gericht gehen, wie immer in der Geschichte. Nicht, als der David den Goliath besiegte, David ist ein Typus für den wiederkommenden Herrn, ja, ist der Goliath ein Typus für Satan besiegt worden. Aber es war auch von Gott bewusst hineingelegt, nicht wahr, dass hier dieses Gericht sein muss. Es ist nicht nach dem Herzen Gottes, aber um der Gerechtigkeit willen müssen solche dramatischen Ereignisse sein. Und ich weise noch einmal auf die vier apokalyptischen Reiter hin. Darum aber zum Abschluss das Mutmachende. Es wird in der Bibel, und das ist immer wieder die Hauptaussage aller Prophetie, der Herr kommt wieder. Er hat ein Heil bereitet, er wird sein Reich aufrichten. Das war das Programm Jesu, auch im Vater unser Gebet, dein Reich komme, ein ganz konkretes auf der Erde, sichtbar. Das ist keine Utopie. Mit Jerusalem als Hauptstadt. Und darum verstehen wir, ich sage es nochmal, dass im Nahen Osten diese Kontroversen stattfinden, diese Aggressionen. Es gibt, das kann ich Ihnen hier versprechen, weil es das prophetische Wort ist, keinen Frieden dort im Nahen Osten. Ja, da können sich die Politiker noch so sehr mühen. Da kann ein Arafat beiseite gesetzt werden, die fanatischen Moslems auf der einen Seite, aber auch viele Juden auf der anderen Seite, die nicht fürs Heil offen sind, nicht, verhalten sich auch nicht geistlich. Wir wollen nicht hier einseitig werden. Aber es wird bezeugt, der Herr kommt wieder. Johannes 14, Vers 3, Jesus sagt es selber. In Apostelgeschichte 1, Vers 11 bestätigt das ein Engel, als die Jünger zurückbleiben und der Herr den Himmel gerückt wird. Hierhin kommt er wieder. Bei Paulus und bei Petrus ist die Gemeindeorientierung da. Und da muss ich das nochmal sagen. Die Gemeinde hat eine Aufgabe. Wenn unser Wandel dort droben ist, unser Politema nach Philipper 3, und wenn wir versetzt sind dort droben hin, dass dann, wenn unser Herr geoffenbart wird, das steht in Kolosser 3, Vers 4, wir mit ihm geoffenbart werden. Das heißt, wenn er wiederkommt zu Israel, ist die Gemeinde da, dann ist das nicht nur das Haupt, sondern ist der Fülle Christus. Darauf wartet Israel, darauf wartet die Völkerwelt, darauf wartet die ganze Schöpfung, dass diese Gemeinde heranreift zum Vollwuchs des Mannes nach Epheser Kapitel 4. Und der Erhöhte, Offenbarung 22, Vers 20, hat das ja selber geoffenbart. Und Johannes, der Seher, muss bitten, komm du bald, Herr Jesu. Wir sehen es wieder differenziert zu den Seinen. Dazu kommt er nach Johannes 17, Vers 24. Philipper 3, Vers 20, für uns, die wir leben, Umgestaltung unserer Leiber in den Herrlichkeitsleib. Und da möchten wir sicher lieber überkleidet als entkleidet werden. Eine Generation erlebt das. Ne? Ein Kind hat mal der Mami gesagt, Mami, ich möchte gern ungesterbt in den Himmel. Nicht? Ja, aber geistlich sterben, den Tod am Kreuz, das ist geschehen. Das ist Voraussetzung, dass wir mit ihm entrückt werden. Und dann geht es um die Wiederherstellung Israels. Nach dem Zweck, Matthäus 25, Vers 32, es werden zunächst die Bewährten sein, die die Nationen weiden. Und da darf ich darauf hinweisen, dass bei Israel der Zurechtbringungsprozess auch in Etappen geht. Zwei gewaltige Zeugen im Sinne des Propheten Elia und des Mose werden auftreten und werden eine Erweckung hervorrufen, dass die Zahl 144.000 ist übrigens eine Zahl aus den 12 Stämmen Israels. Wenn auch da die Aufzählung etwas andere ist als in der Genealogie, das hat eine Bedeutung. Aber es ist auf keinen Fall so, dass das die Zeugen Jehovas sind. Fragen Sie mal ein, zu welchem Stamm Sie gehören. Und die 144.000 sind ja längst voll. Und die argumentieren, das sind die für den Himmel bestimmten und die anderen bleiben auf der Erde. Also die haben eine Theologie nach der Wachturmgesellschaft und nicht nach der Bibel. Für uns gilt darum, den Blick aufwärts zu richten, dass wir mit dem Herrn zusammen für Israel da sind. Dann hat inzwischen ja die Hochzeit stattgefunden zwischen Bräutigam und Braut. Dann gibt es eine wunderbare Einheit, aber noch mit differenzierenden Funktionen. Und das möchte ich ihm auch noch aufzeigen. Selbst das tausendjährige Friedensreich endet in einer Katastrophe. Ist das zu fassen? Wissen Sie warum? Damit wird endlich deutlich, dass nicht die äußeren Umstände und Verhältnisse, die äußeren Segnungen, die äußeren Gaben den Menschen verändern, sondern das muss im Herzen geschehen. Nicht als Satan nämlich, der ist die tausend Jahre gebunden, da haben wir so ein schönes Reich, losgelassen wird, fällt, das ist kaum zu fassen, ein großer Teil wieder ab und rebelliert. Und dann erst kommt das Ende dieser Erde, dieser Welt, dann erst neuer Himmel, neue Erde. Ist dann schon alles zu Ende. Selbst auf der neuen Erde, ja, da spielt übrigens die Zahl 12 immer noch eine Rolle. Das neue himmlische Jerusalem, 12 Mauern mit Toren, die Namen der Apostel und der Stämme Israels, ist alles da zu finden. Und selbst die Nationen können noch von der Apotheke Gottes Heilung erfahren. Wenn sie von den Blättern der Bäume, die an dem großen Strom stehen, die aus dem Heiligtum quillt, genießen dürfen. Für mich sind die Blätter Menschen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasserbächen. Sind Zeugen, die für Christus da sind, die das Heil anbieten. Sicher wird auch Gott sein Heilmittel weiter den Menschen darstellen. Bis zu dem herrlichen Ziel. Und ich muss immer das letzte Ziel ins Auge fassen. Alle Mächte und Gewalten abgetan sein werden nach 1. Korinther 15. Und der letzte Feind, ist für mich der zweite See, der zweite Tod, der Feuersee, bis der abgetan sein wird. Das ist der letzte Feind. Bis Gott sein wird, alles in ein paar Gläubigen. Ja? Entschuldigung, das steht nicht da. Alles in allem und in allen. Also da gibt es für mich keine Diskussion. Da sage ich, für mich ist alles alles. Wenn Sie eine Ausnahme machen, ist das Ihr Problem, nicht mehr meins. Bitte, ich kann das ganz sachlich jedem überlassen. Ich streite nicht darüber. Ich darf glauben allem, was geschrieben steht. Ja, liebe Geschwister, ich weiß, ich habe wieder mal so einen Längsschnitt gemacht. Und das lag mir immer wieder. Wir haben ja auch in der Pädagogik, in der Geschichte immer wieder Längsschnitte machen müssen, damit die Menschen lernen aus der Geschichte, was sie aber nicht tun, nicht damit deutlich wird, was Geschichte und vor allen Dingen hier Heilsgeschichte für einen Sinn hat. Und der Sinn ist durchgerichtet zum Heil, ja zur Herrlichkeit. Gott wird einmal abwischen, alle Tränen. Er wird für alles Chaos auch gerade stehen, aber nicht ohne Gerichte. Und so haben wir gehört, wird Israel in Sonderheit am Ende dieser Tage noch in die Gerichte führen. Und ich denke, dass die Gemeinde vor der letzten Jahrwoche beim Herrn sein wird. Dann findet der Bema Christi statt. Also das ist der Preisrichterstuhl. Da wird festgestellt, was wir aufgebaut haben. Gold, Silber, Edelsteine. Das wird in diesem Feuer noch erhärtet und herrlicher. Oder Holz, Heu, Stoppeln, das vergeht. Holz, menschliches, Heu, vergängliches, Stoppeln oder Stroh ohne Frucht. Möchte Gott schenken, dass wir solche sind, die ihm glauben und vertrauen. Und ich rechne damit, ich habe das Wort schon genannt, den euch angefangen hat, das gute Werk, er wird es auch vollenden. Amen. Nun, wollen wir noch beten? Lieber Vater, hab Dank, dass du uns immer wieder dein lebendiges Wort schenkst. Und mein Herz ist froh, auch wenn wir noch manche Katastrophen auf der Erde hier registrieren müssen, dass du zum Ziel kommst. Du selbst hast den Christus Jesus dich verbürgt. Er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und nun darf ich für meine lieben Geschwister hier bitten, segne sie auch am Schluss noch dieser Konferenz. Wir danken dir, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Danke dir, Herr, dass du weiterredest durch deinen Geist, durch dein Wort. Bitte noch für das Haus hier. Und ich will auch immer wieder Israel mit einschließen, erbarm dich. Ja, wir sollen bitten für alle Regierungen, für alle Völker. Herr, du wirst einmal auch nach Gerichten alles Herrlich hinausführen. Gepriesen sei dein Name. Amen.